Im Jahr 2017 zog ich in eine kleine, aber ordentliche Wohnung in einer ruhigen Nachbarschaft, direkt außerhalb von Denver. Ich hatte vor kurzem einen Job bei einer örtlichen Marketingfirma angenommen und konnte es mir mit meinem Einstiegsgehalt nicht leisten, allein zu wohnen, also tat ich, was damals viele Leute taten. Ich wandte mich an Craigslist. Es war zu dieser Zeit noch einigermaßen üblich, dort Mitbewohner zu finden, auch wenn die Seite bereits begann, sich einen Ruf für zwielichtige Begegnungen zu machen. Ich schrieb eine klare Anzeige. Ein Zimmer zur Miete in einer Zwei-Zimmer-Wohnung. Bevorzugt jemand Mitte 20, ordentlich, ruhig und berufstätig. Nach ein paar Tagen erhielt ich eine E-Mail von einer Frau namens Eliza. Sie stellte sich als 25-jährige Absolventin einer Kunstschule in Seattle vor, die nach Colorado zog, um neu anzufangen. Sie fügte ein paar Fotos von sich bei. Kurzes dunkles Haar, blasse Haut, ein breites Lächeln und Augen, die freundlich, aber intensiv wirkten. Wir tauschten ein paar E-Mails aus und vereinbarten dann ein Telefongespräch. Sie klang normal, ruhig, sogar ein wenig schüchtern. Irgendetwas an ihr vermittelte Vertrauen, vielleicht zu viel. Sie sagte, sie hätte keine Bekannten vor Ort und wolle schnell umziehen. Ein Teil von mir zögerte, aber ich brauchte jemanden, um die Miete zu teilen. Und Eliza erfüllte alle Anforderungen. 3 Tage später zog sie ein. Am Anfang lief alles gut. Sie hielt sich zurück, verbrachte die meiste Zeit in ihrem Zimmer mit geschlossener Tür. Ich arbeitete ebenfalls lange Stunden und außer kurzen Begegnungen in der Küche hatten wir kaum Kontakt. Trotzdem fiel mir von Anfang an auf, dass sie nicht viele Sachen mitbrachte. Nur 2 Koffer, eine kleine Tasche und einige Kunstmaterialien. Keine Möbel, keine Dekoration. Ihr Zimmer blieb völlig leer, bis auf eine Matratze auf dem Boden und einen alten Schreibtisch, den sie am Tag nach ihrem Einzug über Facebook Marketplace gekauft hatte. Eines Abends, etwa eine Woche nach ihrer Ankunft, kam ich spät von der Arbeit zurück. Die Wohnung war völlig dunkel, bis auf den Flur, wo das Licht flackerte, so eine billige Glühbirne, die bald ausgetauscht werden muss. Als ich an ihrem Zimmer vorbeiging, hörte ich ein Flüstern. Zuerst dachte ich, sie telefonierte, aber es gab lange Pausen und ich hörte keine zweite Stimme, nur ihr leises Murmeln, als würde sie Textzeilen aus einem Theaterstück einstudieren. Ich wollte ihre Privatsphäre nicht verletzen, also ging ich in mein Zimmer und versuchte es zu vergessen. Ein paar Tage später geschah etwas Merkwürdiges. Eines Morgens, bevor ich zur Arbeit ging, ließ ich meine Zimmertür einen Spalt offen. Ich hatte es eilig und schenkte dem keine Beachtung. Als ich zurückkam, war sie geschlossen, sogar von innen abgeschlossen. Das Schloss an meiner Tür konnte man nur von innen mit dem Riegel verriegeln. Ich musste einen Schraubenzieher benutzen, um hineinzukommen. Alles schien normal, aber am Rand meines Schreibtischs entdeckte ich einen leichten Fleck, wie einen fettigen Fingerabdruck. Ich konnte nichts beweisen. Aber von da an schloss ich mein Zimmer konsequent ab. An diesem Wochenende hatte ich die Wohnung für mich allein. Eliza sagte mir, sie würde jemanden besuchen, den sie in einem lokalen Kunstkollektiv kennengelernt hatte, und erst am Sonntag zurückkommen. Ich nutzte die Gelegenheit, um mich zu entspannen, einen Film zu schauen, die Wohnung zu putzen und mir gegen 2 Uhr morgens einen Snack zu machen. Ich saß auf dem Sofa, in eine Decke gewickelt, als ich das Klicken der Eingangstür hörte. Ich erstarrte. Eliza hatte gesagt, sie würde erst am nächsten Tag zurückkommen und ich hatte keine Schritte auf der Treppe gehört, die zu unserer Wohnung führte. Als ich in den Flur sah, war die Tür unverschlossen und stand einen Spalt offen. Ich rief leise ihren Namen, aber es kam keine Antwort. Die Lichter waren immer noch aus. Ich nahm eine Taschenlampe aus der Schublade und ging langsam zur Tür. Jetzt stand sie ganz offen und schwang leicht in der Zugluft. Ich trat in den Flur hinaus, mein Herz raste und sah in beide Richtungen. Niemand war da. Ich schloss und verriegelte die Tür, überprüfte sie 3-mal. Vielleicht war sie kurz zurückgekommen und wieder gegangen, aber es ergab keinen Sinn. Als sie am nächsten Tag zurückkam, fragte ich sie, ob sie in der Nacht zu Hause gewesen sei. Sie schüttelte einfach den Kopf und lächelte höflich, ohne weitere Erklärungen. Ihr Lächeln erreichte ihre Augen nicht. Später in der Woche hatte ich die schlimmste Erfahrung. Ich schlief, als mich ein leises Knarren weckte. Ich sah auf die Uhr. 3.17 Uhr. Zuerst dachte ich, es sei der Wind, aber dann sah ich es. Die Tür zu meinem Zimmer war leicht geöffnet und ich konnte in den Flur sehen. Dort stand, reglos, eine Gestalt. »Eliza?« fragte ich kaum hörbar. Die Gestalt rührte sich nicht. Ich richtete mich auf und tastete nach meinem Telefon. Kaum hatte ich die Taschenlampe eingeschaltet, war die Gestalt aus dem Türrahmen verschwunden. Ich sprang aus dem Bett und öffnete die Tür. Der Flur war leer. Ich ging direkt zu ihrem Zimmer. Die Tür war geschlossen, aber ich konnte drinnen Atemgeräusche hören. Ich klopfte nicht, ich wollte es nicht wissen. Ich schloss mich in meinem Zimmer ein und schlief den Rest der Nacht kaum. Am nächsten Morgen beschloss ich, dass es Zeit war zu reden. Ich klopfte an Elizas Tür, aber keine Antwort. Ich wartete ein paar Stunden und klopfte erneut. Nichts. Schließlich probierte ich die Klinke. Sie drehte sich ohne Widerstand. Das Zimmer war leer, völlig leer. Keine Matratze, kein Schreibtisch, keine Taschen, keine Kunstmaterialien, nur Staub in den Ecken und ein seltsamer Geruch nach Plastik und Schimmel. Ich rief im Büro der Hausverwaltung an und erfuhr, dass sie nie einen Antrag gestellt oder eine Ausweiskopie hinterlegt hatte. Ich hatte sie im Mietvertrag als temporäre Untermieterin eingetragen, aber es war keine formale Hintergrundprüfung gemacht worden. Ich rief die Nummer an, die sie mir gegeben hatte. Nicht mehr in Betrieb. Ich prüfte die E-Mail-Adresse, die sie benutzt hatte. Sie existierte nicht mehr. Ich habe nie wieder von ihr gehört. Manchmal, nachts, denke ich an das Flüstern hinter ihrer Tür, an die Flecken auf meinem Schreibtisch, an die Art, wie sie im Flur stand, als hätte sie keinen Grund, sich zu verstecken. 2 Wochen später zog ich aus und schaute nie zurück. Wer oder was auch immer Eliza war, ich glaube nicht, dass sie einfach nur eine Mitbewohnerin sein wollte. Ich glaube, sie wollte etwas anderes. Und ich bin froh, dass ich gegangen bin, bevor ich herausfand, was es war. Seit 2 Jahren lebte ich mit meinem Studienkollegen Jason in einem kleinen, etwas heruntergekommenen Haus, nur wenige Straßen vom Campus entfernt. Wir hatten bereits im letzten Jahr unseres Studiums zusammen gewohnt und obwohl wir nie die besten Freunde waren, verstanden wir uns ganz gut. Unsere Pläne nach dem Abschluss ähnelten sich und zusammenzuziehen schien zunächst eine praktische Entscheidung zu sein, zumindest vorerst. Das erste Jahr verlief problemlos. Wir kamen uns näher, führten nächtliche Gespräche und genossen die ruhige Normalität des Lebens nach dem Studium. Es lief gut genug, dass wir beschlossen, den Mietvertrag um ein weiteres Jahr zu verlängern. Das zweite Jahr begann wie das erste. Wir waren mit unseren neuen Jobs beschäftigt, gingen gelegentlich aus und lebten weiterhin bequem nebeneinander. Doch eines Abends Anfang Juni begann sich etwas zu verändern. Ich hatte einen langen Arbeitstag hinter mir und kam erschöpft nach Hause. Jason war noch wach und wir unterhielten uns ein wenig in der Küche, bevor wir schlafen gingen. Alles schien normal, nichts Ungewöhnliches. Dennoch wachte ich in jener Nacht gegen 3 Uhr morgens auf, als ich das Knarren der Dielen direkt vor meinem Zimmer hörte. Es war ein langsames, rhythmisches Knarren, wie Schritte. Ich dachte, es wäre wahrscheinlich Jason, der sich ein Glas Wasser holte oder telefonierend durch das Haus ging. Das Geräusch zog vom Flur ins Wohnzimmer. Es war beunruhigend, aber ich war zu müde, um mir Sorgen zu machen und schlief wieder ein. Am nächsten Morgen war ich in Eile und fast schon auf dem Weg, als Jason seine Zimmertür öffnete, verschlafen aussehend. »Was hast du nachts im Haus gemacht?«, fragte er. Ich blieb abrupt stehen. »Ich war es nicht«, sagte ich. »Ich dachte, du wärst es. Ich habe Schritte gehört.« Er sah genauso verwirrt aus wie ich. Keiner von uns konnte erklären, was wir gehört hatten. Ich schob es auf das alte Haus, das sich vielleicht setzte, oder auf den Wind, der etwas knarren ließ, aber innerlich war ich nicht überzeugt. In der folgenden Nacht hatte Jason frei. Ich musste arbeiten und würde erst gegen 11 zu Hause sein. Als ich zurückkam, war das Haus still. Jason war weder im Wohnzimmer noch in der Küche. Auf dem Flur, als ich an seinem Zimmer vorbeiging, sah ich aus dem Augenwinkel, dass er am Bettrand saß und auf den Boden starrte. »Hey, wie geht's?«, sagte ich beiläufig, während ich weiter in mein Zimmer ging. Keine Antwort. Ich nahm an, dass er mich nicht gehört hatte oder Kopfhörer trug. Ich zog mich um und ging in die Küche, um mir einen kleinen Mitternachtssnack zu machen. Dabei bemerkte ich etwas Seltsames. Jasons Zimmer war jetzt dunkel, das Licht aus. Doch ich konnte noch die Silhouette von jemandem erkennen, der am gleichen Platz auf dem Bett saß. Ich blieb an der Tür stehen. »Alles in Ordnung?«, fragte ich. Keine Antwort. Die Gestalt bewegte sich nicht, hob nicht den Kopf, stand einfach nur still da. Es lief mir kalt den Rücken herunter. Ich wollte nicht in sein Zimmer gehen, aber die ganze Szene wirkte unheimlich. Um das Gefühl abzuschütteln, ging ich in die Küche, bereitete etwas zu essen zu und kehrte in mein Zimmer zurück. Als ich wieder an seiner Tür vorbeiging, war es weiterhin dunkel und still, aber die Tür stand nun einen Spalt offen. Ich blieb etwa eine Stunde in meinem Zimmer, bis ich es erneut hörte. Das langsame, absichtliche Knarren der Dielen im Flur. Mein Körper spannte sich an. Ich blickte zur Tür und glaubte für einen Moment etwas unter dem Spalt zwischen Boden und Tür zu sehen. Ein Schatten. Ein Schritt. Ich zögerte, nahm dann mein Handy und schrieb Jason: Gehst du gerade durchs Haus? Nach ein paar Minuten kam die Antwort: Wie meinst du das? Kurz darauf folgte eine weitere Nachricht: Ich bin nicht zu Hause. Mir lief das Blut in den Adern gefroren. Langsam drehte ich den Kopf zur Tür. Jemand war im Haus und es war nicht Jason. Mit klopfendem Herzen öffnete ich vorsichtig meine Zimmertür. Der Flur war leer. Ich schlich mich zur Zimmertür von Jason und sah, dass die zuvor einen Spalt geöffnete Tür jetzt vollständig offen stand. Ich zögerte im Türrahmen, spürte die dichte, angespannte Luft. Dann sah ich ihn. Einen Mann, der mitten im dunklen Zimmer stand und mich anstarrte. Selbst im Halbdunkel konnte ich erkennen, dass es nicht Jason war. Er war größer, kräftiger gebaut und hatte einen dichten, ungepflegten Bart. Seine Augen, kaum sichtbar, fixierten mich. Ich wartete nicht ab, was er tun würde. Wortlos drehte ich mich um und rannte aus dem Haus, mit rasendem Herzen und Adrenalin im Blut. Ich überquerte die Straße und rief sofort die Polizei. Minuten später trafen sie ein, durchsuchten das Haus mit Taschenlampen und Waffen, doch der Mann, wer immer er war, war verschwunden. Es gab keine Spuren eines Einbruchs, keine beschädigten Schlösser oder Türen. Das Einzige, was auch nur minimal seltsam war, war ein Fenster in der Waschküche, das teilweise offen stand, aber nicht kürzlich benutzt zu sein schien. Am meisten erschreckte mich nicht nur, dass jemand ins Haus eingedrungen war, sondern die wachsende Gewissheit, dass er vielleicht schon Tage dort gewesen sein könnte. Dass die Schritte, die ich in den Nächten zuvor gehört hatte, nicht meine Einbildung waren oder das Knarren eines alten Hauses, sondern seine eigenen, wie er sich langsam durch das Haus bewegte, während wir schliefen. Und das Schlimmste, das mich bis heute verfolgt, ist das Bild von ihm. Still auf Jasons Bett sitzend, im Dunkeln. Wartend. Wartend auf etwas oder jemanden. An diesem Abend hatte Jason geplant, allein zu Hause zu bleiben. Aber eine kurzfristige Einladung eines Freundes führte dazu, dass er ausging. Hätte er das nicht getan, wäre er allein mit diesem Mann gewesen. Wir haben nie herausgefunden, wer dieser Mann war oder wie er unsere Routinen kannte. Die Polizei fand keine brauchbaren Hinweise. Alles, was wir mit Sicherheit wussten, war, dass jemand in unserem Haus gewesen war, beobachtete, wartete und sich nachts lautlos bewegte. Danach kündigten wir den Vertrag vorzeitig und zogen um. Einige Nächte, wenn ich im Dunkeln aufwache und das leise Knarren der Dielen in meinem neuen Zuhause höre, denke ich sofort an diese Gestalt in Jasons Zimmer und frage mich, was passiert wäre, wenn Jason in jener Nacht nicht ausgegangen wäre. Wahrscheinlich werden wir es nie erfahren und ich bin mir nicht sicher, ob ich es überhaupt wissen will. Dies ist eine Gruselgeschichte über einen Jungen, den ich kannte. Wir waren für ein paar Jahre so etwas wie Freunde, bevor das passierte, aber wir standen uns nicht sehr nahe. Ich war an der Universität und sah ihn manchmal auf Partys. Sein Name war Nick und wir hatten immer eine gute Zeit, wenn er da war. Ich denke, ich hatte das Gefühl, dass wir für eine Weile ziemlich gute Freunde waren, aber wir unternahmen außerhalb dieser Gelegenheiten nie etwas zusammen. Zu der Zeit lebte ich mit drei Freunden in einem Haus. Wir mieteten das ganze Haus und teilten die Miete gleichmäßig auf, also waren es für vier Personen nur $350 pro Person. Ziemlich günstig. Natürlich war das 2016, also kein Schnäppchen, wie es jetzt wirken könnte. Es war ein altes, heruntergekommenes Haus. Die Böden knarrten und waren immer schmutzig, selbst nach dem Putzen. Es war so schlimm, dass wir die meiste Zeit drinnen Schuhe trugen. Es war nicht weit vom Campus entfernt, also ein guter Ort für uns als Studenten. Eines Abends war ich mit zwei meiner Mitbewohner und einem weiteren Freund in einer Bar. Wir sahen Nick dort, und er kam zu unserem Tisch. Nach einigem Gespräch erwähnte er, dass er einen Ort zum Bleiben brauche. Zu der Zeit lebte er allein in einer Wohnung, konnte sie aber nicht mehr bezahlen, also musste er umziehen. Als wir die Bar verließen, gingen mein Mitbewohner Sean und ich nach Hause und unterhielten uns dabei. Er meinte, dass wir ein freies Zimmer hätten, das als Schlafzimmer dienen könnte. Eigentlich war es nur ein großer Schrank, ungünstig neben dem Wohnzimmer platziert, kaum Platz für ein Einzelbett. Trotzdem dachte Sean, dass es eine gute Idee wäre, Nick einziehen zu lassen, und ich stimmte zu. Nach kurzer Beratung beschlossen wir, ihn einzuladen. Nick kam, um sich das Zimmer anzusehen, das wir bereits geräumt hatten. Überraschenderweise wirkte es ohne all die Sachen darin größer. Es gab eine Lampe und eine Steckdose, aber kein Fenster. Als er es sah, stimmte er sofort zu bleiben. Wahrscheinlich hatte er nicht viele Optionen. Anfangs schien es eine gute Idee zu sein, dass Nick einzog. Wir alle sparten etwas Miete und es machte Spaß, noch jemanden um uns zu haben. Nick war entspannt und wir verstanden uns recht gut. Wir verbrachten Zeit miteinander, schauten Filme und kochten abends manchmal zusammen. Alles schien gut zu laufen. Eine Sache, die erwähnenswert ist: Nick rauchte, und ich meine nicht Zigaretten. Wir waren Studenten und das war ziemlich üblich. Ein anderer Mitbewohner tat das ebenfalls, also schien es keine große Sache zu sein, aber Nick rauchte praktisch die ganze Zeit. Ich hatte keine Ahnung, woher er das Geld dafür nahm, denn bei der Häufigkeit musste es teuer sein. Ein paar Wochen vergingen, bevor wirklich etwas passierte. Eines Nachmittags kam ich nach einer frühen Vorlesung nach Hause. Als ich mich der Tür näherte, sah ich, dass die Post angekommen war. Meistens war es Müll, aber manchmal waren nützliche Gutscheine dabei. Also nahm ich sie mit hinein. Ich setzte mich an den Tisch im Wohnzimmer und legte die Post vor mich. Zu meiner Überraschung war ein Umschlag mit meinem Namen von Capital One, der Kreditkartenfirma, dabei. Zuerst dachte ich, es sei eine Werbung für eine neue Karte, aber beim Öffnen fand ich eine neue Karte mit meinem Namen. Es schien ein Fehler zu sein, also rief ich dort an. Nach langer Wartezeit sprach ich mit jemandem, der mir versicherte, dass ich die Karte beantragt hätte, obwohl mir die Option angeboten wurde, sie zu stornieren. Ich war weiterhin verwirrt, aber stornieren schien das Beste zu sein. Nachdem ich aufgelegt hatte, dachte ich nach. Zum ersten Mal kam mir Nick verdächtig vor. Als Mitbewohner hätte er Zugang zu den meisten meiner wichtigen Dokumente gehabt, wenn ich nicht da war. Es wäre unfair, ihn ohne Beweise zu beschuldigen, also war ich unschlüssig. Ich sprach mit einem weiteren Mitbewohner, in der Hoffnung, dass es noch Hinweise gäbe, aber ich war der Einzige, der eine mysteriöse Karte erhalten hatte. In den folgenden Tagen verschwanden Gegenstände im Haus. Sie, einer der Mitbewohner, bemerkte fehlendes Geld in seinem Zimmer. Wir begannen alle, Nick zu verdächtigen, vielleicht weil wir ihm nicht mehr so vertrauten, und alles kurz nach seinem Einzug begann. In jener Nacht, als Nick zurückkam, konfrontierten wir ihn im Wohnzimmer. Kaum hatte ich ihn beschuldigt, wurde er sehr wütend und begann zu schreien. Ich saß auf dem Sofa und er stellte sich über mich und forderte mich auf, aufzustehen. Ich wusste, dass es zu einer Schlägerei kommen würde, wenn ich aufstand, also blieb ich sitzen. Trotzdem packte er mein T-Shirt und versuchte, mich hochzuziehen, fast so stark, dass es riss, bis einer der anderen ihn wegstieß. Dann sah ich, wie er meinen Mitbewohner Andrew schlug. In diesem Moment griffen die anderen ein, wir warfen ihn zu Boden und hielten ihn eine Weile fest, bevor wir ihn aufstehen ließen. Er wurde nicht mehr gewalttätig und wir schafften es, ihn aus dem Haus zu bringen. Ich hatte Angst, dass er zurückkommen und alles zerstören würde, aber in jener Nacht kam er nicht zurück. Ich weiß nicht, wo er blieb, aber ich war froh, dass er nicht da war. Er hatte einen Schlüssel, also war ich weiterhin nervös. Wir sahen ihn mehrere Tage lang weder in der Schule noch im Haus. Eines Nachts, sehr spät, vielleicht um 3 Uhr morgens, konnte ich nicht schlafen und hörte, wie die Haustür aufging. Sobald ich das Geräusch hörte, wusste ich, dass es Nick war. Es konnte niemand anders sein. Bald hörte ich Schritte die Treppe hochkommen und meine Tür wurde aufgestoßen. Nick ging direkt auf mich zu, packte mich an der Schulter und warf mich zu Boden. Ich war bei Bewusstsein genug, um Hilfe zu schreien. In Sekunden betraten 2 meiner Mitbewohner das Zimmer und brachten ihn erneut zu Boden. Diesmal rief ich die Polizei, etwas, das wir beim ersten Mal hätten tun sollen. Während sie da waren, erzählte ich ihnen von der Kreditkarte. Sie gaben mir die Nummer der Abteilung für Finanzverbrechen, da sie das nicht direkt bearbeiteten. Anscheinend ist Kreditkartenbetrug eine ernste Angelegenheit. Und als ich ihn meldete, konnten sie nachweisen, dass Nick die Karte beantragt hatte. Ich kenne die Details nicht, aber sie fanden ihn irgendwie. Damit hatten wir Beweise. Es war noch nicht das Ende. Wir mussten immer noch das, was in seinem Zimmer geblieben war, aufräumen. Unter seinen Sachen war eine kleine, durchsichtige, blaue Plastikbox. Als ich sie öffnete, fand ich mehrere benutzte Spritzen und andere Drogenutensilien. Er verbrachte eine Zeit im Gefängnis, aber als er rauskam, hielt er Abstand von uns und wir hatten nie wieder Kontakt. Am Ende des Semesters verließ er die Universität und ich glaube, er zog weit weg. Im Jahr 2015, als ich 23 Jahre alt war, nutzte ich Craigslist, um eine Mitbewohnerin für meine Wohnung zu finden. Damals war es noch ziemlich üblich, Craigslist für solche Dinge zu verwenden. Mitbewohner finden, Möbel kaufen, Gelegenheitsjobs suchen. Es hatte nicht den zweifelhaften Ruf, den es heute hat, oder vielleicht waren wir einfach noch nicht so vorsichtig. Auf jeden Fall erschien es mir damals als eine einfache und praktische Lösung. Ich stellte eine Anzeige mit einigen Fotos meiner Wohnung ein, einem bescheidenen Einzimmer-Apartment, das durch die Umwandlung des Studios in ein zweites Schlafzimmer zu einer Zweizimmerwohnung wurde. Es war nichts Besonderes, aber sauber, hell und in einer guten Nachbarschaft. In der Anzeige schrieb ich, dass ich eine Mitbewohnerin suchte, am liebsten in meinem Alter. Jemand, mit dem ich gut auskommen könnte, vielleicht sogar Freundschaft schließen könnte. Nach ein paar Tagen erhielt ich eine Antwort von einer Frau namens Hannah. Sie schrieb, dass sie ebenfalls 23 Jahre alt sei, noch studiere und eine Wohnung näher am Campus suche. Wir telefonierten ein paar Mal und sie schien normal, freundlich, gebildet und höflich zu sein. Das Gespräch verlief natürlich, als wäre sie jemand, mit dem man wirklich ohne Spannungen oder Unbehagen zusammenleben könnte. Also lud ich sie ein, sich die Wohnung persönlich anzusehen. Als sie kam, überraschte mich ihr Aussehen. Sie war weder unattraktiv noch sonderbar, wirkte aber älter, als ich erwartet hatte. Sie sagte, sie sei in meinem Alter. Doch ihr Erscheinungsbild strahlte eine gewisse Reife aus. Größer als ich, markantere Gesichtszüge und ein fast verhärteter Blick. Trotzdem schob ich das darauf, dass manche Menschen einfach reifere Züge haben. Sie war angenehm, stellte die richtigen Fragen und verhielt sich nicht merkwürdig. Wir einigten uns darauf, die Miete zu teilen, und innerhalb einer Woche zog sie ein. Die ersten Tage verliefen ruhig. Wir sahen uns kaum. Ich arbeitete, und sie sagte, sie habe Vorlesungen und einen Teilzeitjob. Unsere Zeitpläne stimmten nicht oft überein, und das war für mich in Ordnung. Ich dachte, dass wir uns mit der Zeit besser kennenlernen würden. In der fünften Nacht nach ihrem Einzug geschah etwas. Ich kam gegen 22 Uhr von der Arbeit, erschöpft, und wollte einfach fernsehen, um zu entspannen, bevor ich schlafen ging. Kaum hatte ich die Wohnungstür geöffnet, hörte ich schnelle Schritte im Flur, gefolgt von einem knallenden Türenschlag. Ich blieb an der Tür stehen, die Hand noch am Griff, und versuchte zu verarbeiten, was ich gehört hatte. Ich ließ meine Tasche fallen und ging vorsichtig vor, lugte in den Flur, der zu unseren Zimmern führte. Ihr Zimmer war abgeschlossen. Licht schimmerte darunter hindurch. Doch beunruhigt war ich, weil die Tür zu meinem Schlafzimmer, die ich morgens abgeschlossen hatte, völlig offen stand. Ich betrat mein Zimmer, das Herz schlug schneller. Ich sah mich um. Nichts schien fehl am Platz, nichts fehlte, nichts war durchwühlt. Aber ich konnte das Gefühl nicht abschütteln, dass jemand dort gewesen war. Vielleicht hatte Hannah nur nach etwas gesucht. Vielleicht war sie versehentlich in meinem Zimmer und nicht in ihrem gewesen. Ich versuchte es zu ignorieren, schloss die Tür vorsichtshalber ab und setzte mich, um fernzusehen und mich zu entspannen. Eine Stunde verging in Stille. Aus ihrem Zimmer war nichts zu hören. Sie hatte mir zuvor gesagt, dass sie gerne früh schlief, also nahm ich an, dass sie bereits im Bett war. Dann geschah etwas Merkwürdiges. Aus dem Augenwinkel sah ich einen Schatten unter der Türspalte meines Zimmers. Jemand stand auf der anderen Seite, regungslos, ohne Geräusch. Ein Schreck fuhr mir in den Magen. Ich schaltete den Fernseher aus und rief: Hannah? Keine Antwort. Ich wartete ein paar Sekunden, unschlüssig, und rief noch einmal lauter: Hannah, bist du da draußen? Nichts. Dann sah ich, wie sich der Schatten langsam vom Türrahmen weg in den Flur bewegte, begleitet vom unverkennbaren Geräusch, wie ihre Tür heftig ins Schloss fiel. Ich war wie gelähmt und versuchte, mein rasendes Herz zu beruhigen. Was zum Teufel machte sie still draußen vor meiner Tür? Am nächsten Morgen sprach ich sie in der Küche an. Ich wollte nicht beschuldigend klingen, also blieb ich locker. »Hey, alles in Ordnung gestern Abend? Hast du etwas gebraucht?« Sie lächelte kurz und antwortete, »Nein, alles gut«, beendete das Gespräch und ging kurz darauf. Keine Erklärung, kein Hinweis darauf, dass sie vor meiner Tür gewesen war. Stunden später ging ich zur Arbeit, immer noch beunruhigt, aber versuchte es rational zu erklären. An diesem Abend kam ich gegen 22.30 Uhr zurück. Die Wohnung war dunkel und still. Keine Lichter in ihrem Zimmer, keine Geräusche. Ich nahm an, dass sie schlief. Ich schlich in mein Zimmer und schloss die Tür vorsichtig, um sie nicht zu stören. Nach einem kurzen FaceTime-Anruf mit einem Freund beschloss ich zu duschen. Während ich im Bad war, glaubte ich, etwas zu hören. Ein leises Geräusch, als würde sich etwas direkt draußen oder in meinem Zimmer bewegen. Ich drehte den Wasserhahn leiser, um besser zu hören, aber es war nichts weiter zu hören. Also fuhr ich fort und überzeugte mich, dass es die alten Rohre oder das Gebäude war, das ich setzte. Als ich fertig war, ging ich hinaus und blickte zu meinem Zimmer. Die Tür stand wieder offen. Ich erstarrte. Ich war mir fast sicher, sie abgeschlossen zu haben. Vielleicht war ich müde und hatte es vergessen. Ich zog mich schnell an und überprüfte den Flur. Noch dunkel, noch still. Ihre Tür geschlossen, keine Lebenszeichen von ihrer Seite. Etwas stimmte nicht. Ich schloss die Tür wieder ab und setzte mich auf das Bett. Zu unruhig zum Schlafen, starrte auf die Tür und wartete fast darauf, dass sie sich wieder öffnete. Schließlich schlief ich ein, aber nicht lange. Ich wachte abrupt auf, ohne Geräusch, ohne Albtraum, nur mit diesem Gefühl im Bauch, dass etwas nicht stimmte. Das Zimmer war dunkel, aber ich bemerkte, dass die Tür einen Spalt von 1 oder 2 Zentimetern offen war, gerade genug. Ich wusste mit absoluter Sicherheit, dass ich sie vor dem Schlafengehen abgeschlossen hatte. Mein Herz klopfte in den Ohren, während ich mich aufrichtete und auf den Spalt starrte. Ich sah nichts klar, aber ich spürte es. Jemand beobachtete mich. Ich flüsterte, »Hannah?« Keine Antwort, nur die dichte, erdrückende Stille der Wohnung. Nach und nach passten sich meine Augen der Dunkelheit an. Da sah ich sie. Sie stand in der Ecke neben meinem Schrank, regungslos, still, starrte mich an. Ihr Ausdruck war leer, fast leblos. Ihre Augen, auf mich gerichtet oder durch mich hindurch, zeigten keine Emotion oder Wiedererkennung. Nur einen hohlen Blick, der mir bis in die Knochen fror. Dann, ohne ein Wort zu sagen, machte sie einen Schritt nach vorn, dann noch einen. Und plötzlich rannte sie zur Tür und hinaus in den Flur. Eine Sekunde später hörte ich den Türenschlag ihres Zimmers. Ich sprang aus dem Bett, griff nach meinem Telefon und meinen Schlüsseln und rannte aus der Wohnung. Ich hielt erst an, als ich in meinem Auto saß, geparkt mehrere Straßen entfernt in einer nahegelegenen Nachbarschaft. Erst dann rief ich die Polizei. Als sie etwa 15 Minuten später kamen, gingen wir zusammen zurück zur Wohnung. Aber Hannah war bereits verschwunden. Sie hatte die meisten ihrer Sachen mitgenommen und war spurlos verschwunden. Wir versuchten, sie zu kontaktieren, aber alle Informationen, die ich über sie hatte, Name, Telefonnummer, Universitätsdaten waren falsch. Die Nummer gehörte zu einem Prepaid-Handy, ohne echte Identität dahinter. Das ist nun 10 Jahre her. Ich habe sie nie wieder gesehen oder von ihr gehört. Keine Nachricht, kein Klopfen an der Tür, nichts. Es ist, als hätte sie nie existiert. Ich weiß immer noch nicht, was ihre Absichten waren, was sie tat oder was passiert wäre, wenn ich in dieser Nacht nicht gegangen wäre. Vielleicht nichts, oder vielleicht war es der Anfang von etwas viel Schlimmerem. Kurz darauf zog ich in eine andere Wohnung. Bis heute schließe ich jede Tür 2-mal ab und wage es nie, nie wieder, Fremde aus dem Internet hereinzulassen. Ich war 24 Jahre alt, als ich in ein kleines Mietshaus am Stadtrand von Portland, Oregon zog. Es war das erste Mal, dass ich mit einer fremden Person zusammenlebte, die ich über eine Mitbewohner-App kennengelernt hatte. Der Typ hieß Logan, war ruhig, höflich und ehrlich gesagt anfangs ein bisschen langweilig, Doch nach ein paar Wochen fielen mir kleine Dinge auf, die nicht normal wirkten. Logan hatte seltsame Arbeitszeiten. Manchmal nachts, manchmal am Wochenende, manchmal arbeitete er überhaupt nicht. Er trug immer dieselbe grüne Windjacke, egal wie das Wetter war. Und ich habe ihn nie beim Wäschewaschen gesehen. Trotzdem zahlte er die Miete pünktlich, machte keinen Lärm und hielt sich fast immer aus meinem Weg. Eine Zeit lang dachte ich, ich hätte Glück gehabt. Eines Abends Anfang Oktober wollte ich spät noch einkaufen gehen, als Logan mich auf dem Flur aufhielt. Locker gefragt, ob ich ihm einen Kapuzenpullover leihen könnte. Er meinte, er habe seine Jacke bei der Arbeit vergessen und es sei kälter, als er erwartet hatte. Ich zögerte nicht und gab ihm meinen liebsten grauen Reißverschluss-Hoodie. Ich sah das Kleidungsstück mehrere Tage lang nicht wieder. Logan erwähnte es nie und ich vergaß es, bis ich in meinem Schrank suchte. Als ich ihn fragte, ob er es noch habe, nickte er und sagte, er habe es in seinem Auto gelassen. »Ich bringe es später zurück«, sagte er, ohne mir in die Augen zu sehen. Doch er tauchte nie wieder auf. Ende der Woche gab ich auf und dachte, ich hätte es verloren. Kein Drama. Es war nur ein Hoodie. Aber irgendetwas fühlte sich seltsam an. Er begann, sich zu Hause nervöser zu verhalten, verschloss seine Tür, selbst wenn er nur auf der Toilette war. Auch hörte er auf, in der Küche zu essen. An einem Samstagmorgen war ich hinten draußen, überprüfte eine kaputte Dachrinne, als mir etwas auffiel. An einer Seite der Veranda lag ein kleiner Haufen frisch aufgeschobener Erde. Sah neu aus, als hätte jemand versucht, ihn schnell zu bedecken. Ich kniete mich hin, um besser zu sehen, und entdeckte eine graue Ecke, die herausragte. Ich nahm einen Stock und schob die Ecke, bis ich sie herausziehen konnte. Mein Magen drehte sich um, als mir klar wurde, dass es mein Hoodie war. Schmutzig, feucht und teilweise vergraben, als hätte jemand versucht, ihn zu verstecken. Es ergab keinen Sinn. Warum sollte Logan einen Hoodie unter der Veranda vergraben? Anfangs dachte ich, vielleicht sei er aus dem Auto gefallen oder so. Aber die Art, wie er vergraben war, nicht einfach hingeworfen, wirkte absichtlich. Ich drehte ihn um, erwartete einen Riss oder Schaden, doch er war in Ordnung, abgesehen vom Erdgeruch und etwas leicht Chemischem, das ich nicht identifizieren konnte. Ich brachte ihn hinein, warf ihn in die Waschmaschine und versuchte, nicht zu viel darüber nachzudenken. In jener Nacht sah ich Logan am Küchenfenster stehen, regungslos, als würde er auf etwas warten. Als ich eintrat, erschrak er, als hätte ich ihn überrascht, und sagte kein Wort. Am nächsten Morgen war Logan verschwunden. Seine Tür stand offen, aber das Bett wirkte unberührt und seine Schuhe standen noch neben der Eingangstür. Ich dachte, er sei früh ausgegangen, doch die Stille im Haus wirkte seltsam. Ich blickte weiter aus dem Fenster, als müsste dort jemand sein. Später, während ich die Küche aufräumte, öffnete ich die kleine Schublade neben dem Herd, in der wir Ersatzschlüssel, Batterien und Kleinkram aufbewahrten. Hinter ein paar Takeaway-Menükarten versteckt, lag ein gefaltetes Blatt Papier mit meinem Namen. Nur mein Name in zitternder, fast kindlicher Schrift. Ich öffnete es langsam. Die Nachricht war kurz, nur eine Zeile. Lass ihn nicht deine Sachen benutzen. Keine Unterschrift, keine Erklärung. Kein Hinweis, wer es geschrieben hatte oder warum. Ich starrte lange darauf, versuchte es zu verstehen. Je mehr ich darüber nachdachte, desto weniger wirkte es wie ein Scherz. In jener Nacht kam Logan kurz nach Mitternacht zurück. Ich tat so, als würde ich schlafen, hörte ihn aber durch das Wohnzimmer gehen, langsame Schritte hin und her. Dann blieb er vor meiner Tür stehen, so lange, dass ich begann, leise die Sekunden zu zählen. Schließlich ging er weg und ich hörte, wie er seine Tür schloss. Danach schlief ich kaum noch. Am nächsten Tag überprüfte ich die Veranda erneut, grub diesmal ein wenig tiefer in der weichen Erde. Es war nichts weiter vergraben. Doch als ich aufblickte, sah ich Logan aus seinem Fenster auf mich schauen. Er sagte nichts, erwähnte weder den Hoodie noch die Veranda, noch warum er so spät gekommen war. In jener Nacht fand ich meine Tür angelehnt, als ich vom Bad zurückkam. Ich schloss sie sonst immer vollständig. Logan lag bereits im Bett, Licht aus. In derselben Woche bemerkte ich Dinge, die sich in meinem Zimmer verschoben hatten. Nichts Großes, nur kleine Details. Mein Handy-Ladegerät anders verlegt, Kleidung leicht durcheinander, eine Schublade meines Schreibtisches kaum geschlossen. Ich begann, meine Tür jedes Mal abzuschließen, wenn ich ging, aber selbst das half nicht. Einmal kam ich zurück und sie war offen. Eines Tages beim Telefonieren mit einer Freundin erwähnte ich, dass ich umziehen wollte, ohne zu bemerken, dass Logan gerade hereingekommen war. Er sagte in dem Moment nichts, ließ aber später eine Einkaufstasche an meiner Tür mit einem Hoodie darin. Es war nicht meiner, sondern ein anderer. Grau wie meiner, aber neuer. Keine Etiketten, keine Marke, nur ein Zettel. Du kannst diesen stattdessen benutzen. In jener Nacht wurde mir klar, dass etwas wirklich nicht stimmte. Ich schlief mit einem Stuhl als Türstopper und einer Taschenlampe in der Hand, fühlte mich aber nicht sicher. Jedes Geräusch ließ mich zusammenzucken. Ich dachte ununterbrochen an diese Zeile. Lass sie nicht deine Sachen benutzen. Es klang nicht wie ein Rat, sondern wie eine Warnung. 2 Tage später kam ich von der Arbeit nach Hause und fand den Hoodie, den ich ihm gegeben hatte, sorgfältig auf meinem Bett gefaltet. Ich hatte ihn nicht in mein Zimmer gebracht. Ich hatte ihn seit der Nacht, als er ihn an meine Tür gelegt hatte, nicht angerührt. Angeblich war meine Tür abgeschlossen gewesen. Ich wollte ihn nicht einmal anfassen. Ich legte ihn in den Wäschekorb und steckte ihn hinten in den Schrank. In jener Nacht schlief ich bei eingeschaltetem Licht. Ich blinzelte kaum. Logan verließ sein Zimmer nicht. Nicht zum Essen, nicht zum Bad, nichts. Aber gegen 3 Uhr morgens weckte mich ein Flüstern. Anfangs verstand ich die Worte nicht. Es war leise, kaum hörbar. Ich legte mein Ohr an die Wand und merkte, dass es aus meinem Schrank kam. Ich war wie gelähmt. Keine Schritte, kein Knarren, nur dieses Flüstern. Und dann stoppte es. Ich zog mich zurück, nahm mein Handy und schaltete die Taschenlampe an. Nichts war drin. Niemand. Nur der gefaltete Hoodie, jetzt auf dem oberen Regalbrett, als wäre er immer dort gewesen. Danach schlief ich nicht mehr. Am nächsten Morgen rief ich endlich die Hausverwaltung an und fragte, wann unser Mietvertrag endete. Sie wirkte verwirrt und sagte, das Haus sei nur auf meinen Namen vermietet. Ich sprach von Logan. Ihre Stimme wurde leiser. Wir haben dieses Haus seit über einem Jahr an niemanden sonst vermietet. Ich fragte, ob sie Aufzeichnungen über einen Logan hätten. Sie zögerte, dann sagte sie, ja, es gab einen Logan, aber er hat dort vor dir gelebt. Er war der letzte Mieter vor dir. Er ist letzten Frühling gestorben. Mir fiel fast das Telefon aus der Hand. Noch am selben Tag verließ ich das Haus, packte Kleidung in einen Koffer und meldete mich bei der Arbeit krank. Ich holte nicht einmal alles. Ich ging einfach. Ich bin nie zurückgekehrt. Aber manchmal frage ich mich, was wirklich in diesem Haus vor sich ging. Lebte ich mit etwas, das Logan nur vorgab zu sein? Oder mit etwas, das von ihm zurückgeblieben war? Ich denke immer noch an diese Notiz. Lass ihn nicht deine Sachen benutzen. Was auch immer es war, ich nahm es ernst. Ich habe diesen Hoodie nie wieder getragen. Tatsächlich habe ich ihn verbrannt. Vor ein paar Nächten, als ich zu meinem Auto vor meinem neuen Zuhause zurückkehrte, sah ich etwas auf der anderen Straßenseite. Jemand stand regungslos neben ein paar Büschen. Dieselbe grüne Windjacke, derselbe blasse Blick, beobachtend, wartend. Als ich blinzelte, war er verschwunden. Ich war 26 Jahre alt, als ich in eine Kellerwohnung in einer ruhigen Gegend am Stadtrand von Syracuse, New York, zog. Die Miete war günstig, die Nebenkosten wurden geteilt und mein neuer Mitbewohner, Darren, schien unkompliziert zu sein. Er war ein wenig seltsam, fast übertrieben fröhlich, aber er hatte zu wenig Geld, um wählerisch zu sein. Außerdem war die Wohnung möbliert und hatte einen funktionierenden Kamin. Darren verbrachte die erste Woche damit, Witze darüber zu machen, dass er endlich einen Mitbewohner fürs Leben gefunden hätte. Anfangs nahm ich es mit Humor und dachte, er meinte es im Sinne von finanzieller Stabilität. Aber er wiederholte es immer wieder. Manchmal einfach so, während wir aßen oder fernsahen. Mitbewohner für immer, sagte er lächelnd und klopfte auf sein Glas, als würde er anstoßen. Es wurde unheimlich, als er es ohne Lächeln sagte. Eines Nachts sagte er es und schaute mich einfach an. Er blinzelte nicht, lachte nicht, ließ den Satz einfach in der Luft hängen, bis ich verlegen aufstand, um schlafen zu gehen. Zum ersten Mal bemerkte ich, wie still der Keller nachts wurde. Die Wohnung hatte 2 Zimmer. Meins war näher an der kleinen Küche, seins am Ende des Flurs, an der Rückwand. Meist hielt er die Tür geschlossen, aber ab und zu hörte ich ihn spät in der Nacht herumschleichen. Einmal wachte ich um 3 Uhr morgens, wegen eines kratzenden Geräusches auf. wie Metall auf Beton. Ich dachte, vielleicht arbeitet er an einem Projekt. Er hatte mir erzählt, dass er DIY-Projekte mochte, besonders Holzarbeit. Am Ende des Flurs gab es einen kleinen Abstellraum, den er mit einem Vorhängeschloss verschlossen hielt. Er sagte, er sei nur für Werkzeuge und ich bestand nicht weiter darauf. Trotzdem konnte ich nicht anders, als jedes Mal auf dieses Schloss zu schauen, wenn ich vorbeiging. Es war alt und rostig, doch der Riegel schien neu, als wäre er kürzlich installiert worden. Ich hörte nie Elektrowerkzeuge oder Sägen, nur dieses gelegentliche Kratzen. Eines Tages, als Darren bei der Arbeit war, bemerkte ich, dass die Tür einen Spalt offen stand. Ich sollte nicht nachsehen, aber die Neugier siegte. Das Innere des Raums war größtenteils dunkel, nur von der Flurlampe hinter mir erleuchtet. Ich trat einen Schritt hinein und spürte sofort, wie die Temperatur sank. Es roch nach Feuchtigkeit, nach Schimmel und Staub. Die Wände waren kahl, bis auf eine Metallstruktur in einer Ecke, teilweise mit einer Plane bedeckt. Als ich die Plane ein wenig anhob, sah ich geschweißte Stahlstangen, die eine Art großen Käfig bildeten, wie für ein Tier. Eine dicke Kette verlief an einer Seite und es schien Platz für ein Vorhängeschloss zu geben. Ich trat langsam zurück, das Herz klopfte mir bis zum Hals, versuchte mir einzureden, es sei für ein Haustier, aber so fühlte es sich nicht an. In jener Nacht bereitete Darren uns Tee zu und fragte beiläufig, »Schleichst du manchmal herum, wenn ich nicht da bin?« Beinahe hätte ich die Tasse fallen lassen. Ich antwortete, »Nein, natürlich nicht.« Doch sein Lächeln erreichte nicht seine Augen. »Gut«, sagte er, »Mitbewohner für immer brauchen keine Geheimnisse.« Am nächsten Morgen überprüfte ich die Tür zum Abstellraum. Das Vorhängeschloss war wieder angebracht, diesmal fest, und der Spalt, den ich zuvor gesehen hatte, war verschwunden. Darren war früh gegangen und hatte einen Zettel hinterlassen, dass er Besorgungen machen würde. Ich konnte nicht aufhören, an den Käfig zu denken. Es war keine Kiste und kein Gehege für ein Haustier. Er war zu stabil. An diesem Tag kaufte ich eine kleine Türalarmvorrichtung, die schrill piepst, wenn die Tür geöffnet wird. Ich war noch nicht bereit zu gehen, nicht ohne mehr zu wissen, aber ich konnte auch nicht ruhig schlafen. Jede Nacht stellte ich sie hinter meine Tür. In der folgenden Nacht fragte Darren, was das sei. Ich log und sagte, es sei gegen Mäuse. Er hinterfragte es nicht, lächelte nur und sagte, »Sehr schlau. Wir wollen ja nicht, dass etwas reinkommt.« Dann blickte er über mich hinweg, als spreche er nicht von Mäusen. Ich hörte auf, nachts aus meinem Zimmer zu gehen. Ich trank keinen Tee mehr, außer ich goss ihn selbst ein. Eines Nachts weckte mich der Alarm. Ich sprang aus dem Bett, das Herz raste, aber niemand war im Zimmer. Die Tür stand einen Spalt offen und ich hätte geschworen, sie geschlossen zu haben. Ich schaltete alle Lichter ein, überprüfte den Schrank und unter dem Bett nichts. Darrens Tür war verschlossen und alles war still. Am Morgen fragte ich ihn halb scherzhaft, ob er meine Tür in der Nacht geöffnet hätte. Er sagte, »Warum sollte ich das tun?« und lachte. Aber er fragte nicht, warum ich es sagte. Es war, als wüsste er es bereits. An diesem Tag ging ich mit wirrem Kopf zur Arbeit. Etwas war falsch, sehr falsch. Am Nachmittag kam ich früh zurück. Darren war nicht da. Ich nutzte die Gelegenheit, um den Abstellraum erneut zu überprüfen. Diesmal nahm ich eine Taschenlampe und Handschuhe mit. Das Vorhängeschloss war noch dran, aber das Scharnier war locker. Ich brach es auf und schlüpfte hinein, schloss die Tür hinter mir. Der Käfig war nicht leer. Drinnen lag eine Decke, eine zerbrochene Keramikschale und ein kleines Notizbuch. Die Seiten waren voller zittriger Schrift. Die Einträge waren kurz, einige nur ein Satz. Dinge wie, er tut wieder so, als ob, und vertraue seinen Witzen nicht. Einer sagte, sie hält sie, bis sie vergessen, wo sie herkommen. Ich fotografierte einige Seiten und steckte das Notizbuch in die Tasche meines Pullovers. Als ich mich umdrehte, um zu gehen, hörte ich oben die Haustür aufgehen. Darren war zurück. Ich blieb regungslos stehen, hörte seine Schritte den Flur zum Keller hinunter. Ich hatte keine Zeit, das Vorhängeschloss wieder anzubringen. Ich ging hinaus und tat normal. Er schien überrascht, mich dort zu sehen, aber nicht verärgert, nur interessiert. »Hast du etwas Spannendes gefunden?«, fragte er. Ich sagte, ich hätte einen Mob gesucht. Er nickte und lächelte. »Manche Katastrophen lassen sich nicht aufräumen«, flüsterte er und ging wie selbstverständlich ins Wohnzimmer. In jener Nacht schlief ich nicht. Ich las weiter im Notizbuch, blätterte durch Seiten, die ich vorher übersehen hatte. Einige waren älter, in anderer Handschrift geschrieben. Ein Eintrag ließ mir das Blut in den Adern gefrieren. Ich hörte jemand anderen atmen. Ich glaube nicht, dass er der Erste war. Er war fast 6 Monate vor meinem Einzug datiert. Am nächsten Tag rief ich bei der Arbeit an, um abzusagen, und plante, stillzugehen. Ich packte leicht, nur eine Tasche mit dem Nötigsten, und gab Darren als Ausrede, dass ich am Wochenende meine Familie besuchen würde. Er fragte nicht nach welcher Familie oder wie lange. Er nickte nur und sagte, vergiss nicht zurückzukommen. Dieser Satz verfolgte mich bis zu meinem Auto. Ich fuhr eine Stunde, um bei einem Cousin zu bleiben, und schrieb der Vermieterin eine Nachricht, ob Darren offiziell im Mietvertrag stünde. Sie antwortete schnell, niemand namens Darren sei registriert. Die Wohnung war bis zu meinem Einzug vor 6 Monaten leer gewesen. Mir knurrte der Magen. Ich fragte, ob sie vorher vermietet gewesen sei. Sie sagte ja, aber der letzte Mieter sei plötzlich gegangen und habe keine Adresse hinterlassen. Ich bat um den Namen. Es folgte eine lange Pause, bevor sie antwortete. Interessanterweise ebenfalls Darren. Derselbe Name, aber ein anderes Foto in den Unterlagen. Ich ging mit dem Notizbuch zur Polizei und erzählte alles. Sie nahmen meine Aussage auf, wirkten aber nicht alarmiert. Sie sagten, sie würden es untersuchen, aber sie meldeten sich nie bei mir. Eine Woche später sah ich online ein Update. Das Wohnungsinserat war wieder aktiv. Dieselben Fotos, neuer Preis, keine Erwähnung von Mitbewohnern. Ich kehrte nie zurück, aber ein Freund, der in der Gegend wohnt, sagte, er sei kürzlich vorbeigegangen. Er bemerkte, dass das Licht im Keller brannte, die Vorhänge geschlossen waren und jemand direkt hinter dem Glas saß, regungslos. Als er winkte, neigte die Gestalt nur den Kopf, als wüsste sie nicht, was Winken bedeutet. Seitdem habe ich meine Nummer geändert und die Vermieterin blockiert. Ich miete keine Wohnungen von Privatpersonen mehr, nur noch in Anlagen mit Hausverwaltung vor Ort. Und ich teile nie wieder eine Wohnung mit jemandem, den ich nicht seit Jahren kenne. Trotzdem bekomme ich manchmal Post von dieser Adresse, meist ohne Absender, nur mit einem Satz auf dem Umschlag. Mitbewohner für immer. 6 Monate sind seit meinem Auszug vergangen, aber ich schwöre, dass ich ihn manchmal immer noch höre. In Träumen, in beiläufigen Gesprächen, in einer Stimme, die ich nicht erkenne. Immer dasselbe sagend, immer fröhlich, als würde er warten. Mitbewohner für immer. Anfang 20 lebte ich in einem kleinen, etwas heruntergekommenen Haus am Rande einer ländlichen Gegend, einer mittelgroßen Stadt. Es war nichts Besonderes, nur ein Ort mit 3 Zimmern und einem Badezimmer, mit knarrenden Böden und pfeifenden Wasserleitungen, wenn man den Wasserhahn aufdrehte. Aber die Miete war günstig. Und mit 4 Personen, die die Kosten teilten, war sie noch tragbar. Keiner von uns war wirklich befreundet, bevor wir zusammenzogen. Wir hatten alle ungefähr zur gleichen Zeit die Universität abgeschlossen und fanden irgendwie über gemeinsame Bekannte und das gemeinsame Bedürfnis, eine Unterkunft zu finden, zueinander. Es war eine dieser Vereinbarungen, die einfach zustande kommen. Anfangs funktionierte es gut. Die Dynamik war nicht perfekt, aber auch nicht schlecht. Wir waren ruhig. Jeder in seinem eigenen Bereich, obwohl wir gelegentlich Mahlzeiten, ein Bier oder Filmabende teilten, wenn unsere Zeitpläne zusammenfielen. Nach etwa 9 Monaten entschieden sich jedoch 2 der Jungs ziemlich plötzlich auszuziehen. Beide bekamen Jobs in verschiedenen Städten und verschwanden innerhalb weniger Wochen. So blieben nur KJ und ich zurück. KJ war immer der Stille im Haus gewesen. Während die anderen ein wenig Mühe gaben, zusammenzuleben, hielt er sich meist zurück. Er arbeitete morgens in Teilzeit, aber ansonsten sah ich ihn kaum. Er ging nachmittags oder spät in der Nacht aus und kam oft erst zurück, nachdem ich schon schlafen gegangen war. Ich hatte keine Ahnung, wo er seine Zeit verbrachte, und ehrlich gesagt kam mir nie in den Sinn zu fragen. Er schien kein Interesse an Gesprächen oder Freundschaft zu haben. Als die anderen beiden gingen, war es schade, dass er derjenige war, der blieb. Mit nur uns beiden verdoppelte sich die Miete über Nacht praktisch. Wir vereinbarten, dass jeder seinen Weg gehen würde, wenn der Vertrag in 3 Monaten endete. Die Situation war nicht nachhaltig und keiner von uns hatte einen Grund, länger zu bleiben. In den ersten Wochen war das Haus unheimlich still. Ich arbeitete Vollzeit, aber an meinen freien Tagen blieb ich meistens zu Hause, um mich auszuruhen. Die Abwesenheit der anderen beiden war spürbar, aber noch auffälliger war, wie völlig abwesend KJ war. Er war nie zu Hause. Es konnten Tage vergehen, ohne dass ich ihn sah. Ich wusste, dass er nur Teilzeit arbeitete, also nahm ich an, dass er die meiste Zeit mit Freunden oder einer Freundin verbrachte. Es ging mich nichts an, also mischte ich mich nicht ein. Tatsächlich genoss ich die Einsamkeit. Anfangs war es angenehm, das Haus fast für mich allein zu haben. Dann, eines Nachts, änderte sich alles. Ich blieb etwas später als gewöhnlich wach. Es war ungefähr 1 Uhr morgens und ich war in meinem Zimmer und schaute abgelenkt Videos im Internet, als ich bemerkte, wie sich Autoscheinwerfer an der Wand spiegelten. Ein Auto fuhr in die Kiesauffahrt. Es war KJ. Ich hörte die Haustür aufgehen und dann schnelle, schwere Schritte im Flur. Aus irgendeinem Grund fühlte ich den Drang, ihn zu begrüßen. Vielleicht, weil ich mich vorher kaum bemüht hatte oder weil ich nicht wollte, dass die letzten Monate zu unangenehm wurden. Ich öffnete meine Tür gerade, als er vorbeieilte. Was dann geschah, ließ mir das Blut in den Adern gefrieren. Er blieb stehen, als er mich sah, wie ein Reh, das vom Licht geblendet wird. Das Licht im Flur war aus und nur der schwache Schein meines Zimmers erhellte den Raum. Aber ich konnte seine weit aufgerissenen, glasigen Augen sehen. Er stand da, halb im Schatten, steif wie ein ertappter Täter. »Hey, KJ«, sagte ich, bemüht, locker zu klingen. »Ich wollte nur kurz Hallo sagen. Sehen, wie es dir geht.« Er blinzelte nicht. Er schwieg ein paar Sekunden, murmelte dann, »Mir geht's gut. Und sonst nichts.« Ich nickte verlegen und ging zurück in mein Zimmer, die Tür hinter mir schließend. Die Begegnung war verstörend. Es war nicht nur sein Blick, sondern die Spannung in seinem ganzen Körper, seine Stimme kaum hörbar, als ob etwas ernsthaft nicht stimmte. Ich konnte das Gefühl nicht abschütteln. Nach ein paar Minuten siegte meine Neugier. Ich öffnete die Tür einen Spalt und schlich den Flur entlang. Ich wollte nicht neugierig sein, nur wissen, ob alles in Ordnung war. Als ich jedoch an seinem Zimmer vorbeiging, hörte ich Chaos darin. Schubladen wurden heftig auf und zugeschlagen, Dinge wurden mit frenetischer Energie geworfen. Der Klang war aggressiv, verzweifelt und plötzlich Stille. Alles hörte auf, als wäre es wieder eingefroren. Meine Instinkte schrien mir, den Flur zu verlassen. Ich begann zurückzuweichen, doch bevor ich mich bewegen konnte, öffnete sich seine Tür plötzlich. Er stand wieder vor mir, die Augen noch weiter aufgerissen. Ich geriet in Panik. »Oh, ich wollte nur in die Küche«, sagte ich schnell, versuchte zu verbergen, dass ich es gehört hatte. »Willst du etwas?« Er sah mich einen Moment lang an, murmelte dann ein »Nein« und schloss die Tür, ohne etwas zu sagen. Ich ging trotzdem in die Küche, um mein Alibi aufrechtzuerhalten, nahm ein Glas Wasser und ging zurück in mein Zimmer. Diese Nacht schlief ich kaum. In den nächsten 5 oder 6 Tagen wurde ich immer unruhiger. Ich blieb lange wach, unfähig, mich zu entspannen, bis ich sicher war, dass er zu Hause und in seinem Zimmer war. Etwas an seinem Verhalten ließ mich nicht tief schlafen. Er schien seit Wochen nicht geschlafen zu haben. Seine Augen waren eingesunken und gerötet. Er sprach kaum mit mir und wenn, dann schnell und leise, als ob er Angst hätte, jemand könnte ihn hören. Dann, eines Nachts, als ich versuchte zu schlafen, hörte ich ein sanftes Klopfen an meiner Tür. Ich erschrak, ich hatte keine Schritte im Flur gehört, was das plötzliche Klopfen noch beunruhigender machte. Ich stand auf und öffnete die Tür langsam. KJ war da. Sein Ausdruck hatte sich nicht verändert, seine Augen waren immer noch wild, aber nun hatte er ein leicht unnatürliches Lächeln. Er sagte, er glaube, seine Brieftasche beim Ankommen in der Einfahrt fallen gelassen zu haben, und fragte, ob ich eine Taschenlampe habe, um ihm beim Suchen zu helfen. Es war seltsam. Er hatte mich noch nie zuvor um etwas gebeten, keinen Gefallen, nichts geliehen. Aber ich dachte, vielleicht wollte er sich annähern, also stimmte ich zu. Ich nahm meine Taschenlampe und folgte ihm nach draußen. Er versuchte während des Gehens ein Gespräch, fragte nach der Arbeit, ob ich Pläne fürs Wochenende hätte, solche Dinge. Aber es klang erzwungen, als würde er sich zu sehr bemühen. Als wir die Einfahrt erreichten, fiel mir etwas Merkwürdiges auf. Sein Auto stand am Ende der Kiesauffahrt, viel weiter entfernt als sonst. Es war dunkel und der Wald umgab uns auf beiden Seiten, dicht und still. Ich suchte den Boden mit der Taschenlampe nach der angeblichen Brieftasche ab, doch als wir das Ende der Einfahrt erreichten, ging er weiter über sein Auto hinaus, in den Wald hinein. Ich blieb stehen. »Hey, wohin gehst du?« Er hielt an und sagte, er sei vorher kurz durch den Wald spazieren gegangen und habe sie vielleicht dort fallen lassen. Sein Tonfall gab mir kein gutes Gefühl. Trotzdem folgte ich ihm zögerlich. Je weiter wir gingen, desto stärker wurde das Gefühl, dass etwas ernsthaft nicht stimmte. Schließlich blieb ich stehen und sagte, »Schau, es ist spät. Warum nimmst du nicht die Taschenlampe und suchst weiter? Ich muss früh raus.« Ich reichte ihm die Taschenlampe, aber er nahm sie nicht. Stattdessen verschwand das Lächeln und sein Gesicht verzerrte sich zu etwas Dunklem, fast Hassvollem. Seine Augen bohrten sich in meine und er blieb dort, ohne etwas zu sagen. Ich wartete nicht. Ich drehte mich um und lief so schnell ich konnte zurück zum Haus. Das Herz rast. Ich warf ein paar Blicke zurück. Er stand immer noch da und sah mich an, folgte mir aber nicht. Als ich eintrat, schloss ich ab und begann sofort zu packen. Es war mir egal, dass es mitten in der Nacht war. Ich fühlte mich nicht mehr sicher. Ich packte das Nötigste in ein paar Taschen und wartete bis zum Morgengrauen, ohne ihn zurückkehren zu hören. Sobald die Sonne aufging, lud ich alles ins Auto und fuhr weg. Ich habe KJ nie wieder gesehen. Er hat nie Kontakt aufgenommen und ich habe nie erfahren, was er in dieser Nacht im Wald gemacht hat oder was er vorhatte. Alles, was ich weiß, ist, dass etwas ernsthaft nicht stimmte mit ihm. Und ich bin mir nicht sicher, ob er zurückgekehrt wäre, wenn ich mich nicht umgedreht hätte. Bis heute frage ich mich, was passiert wäre, wenn ich noch ein Stück weiter in den Wald gegangen wäre, aber ich bin froh, dass ich es nicht getan habe. Ich war 25 Jahre alt, als das passierte. Frisch von der Universität, arbeitete viele Stunden und war verzweifelt auf der Suche nach einer Wohnung in der Nähe der Innenstadt von Seattle. Als ich ein Zimmer in einem ruhigen Duplex sah, mit günstiger Miete und ohne Kaution, zögerte ich nicht. Der Junge, der es vermietete, Kyle, schien entspannt, etwas still. Vielleicht zu höflich, aber ich schenkte dem keine große Bedeutung. Ich zog in derselben Woche ein, in der wir uns kennengelernt hatten. Kyle sagte, dass er seit etwa einem Jahr dort wohnte und nur jemanden brauchte, um die Kosten zu teilen. Seinen Angaben zufolge lief der Mietvertrag auf seinen Namen. Anfangs bemerkte ich keine Warnsignale. Er verhielt sich nicht merkwürdig, hatte keine seltsamen Regeln oder ähnliches. Meist zog er sich zurück und arbeitete nachts bei einer Versandfirma in der Nähe der Docks. In den ersten Wochen war alles normal. Wenn ich nach Hause kam, schlief er oder war unterwegs und wir sahen uns kaum. Die Wohnung war sauber, die Einrichtungen funktionierten. Und er ließ keine schmutzigen Teller im Spülbecken stehen. Tatsächlich hatte ich die meiste Zeit das Gefühl, den ganzen Ort für mich zu haben, was mir damals wie ein Segen vorkam. Dann bemerkte ich kleine Details, die nicht stimmten. Er hielt seine Zimmertür immer abgeschlossen, selbst wenn er zu Hause war. Die Haustür war jede Nacht doppelt verschlossen, selbst wenn ich später nach ihm nach Hause kam. Und jedes Mal, wenn die Post kam, holte er sie, bevor ich überhaupt einen Blick auf den Stapel werfen konnte. Eines Nachmittags kam ich früh von der Arbeit nach Hause und fand Kyle im Wohnzimmer, wie er eine Kiste mit alten Fotos durchging. Als ich Hallo sagte, zuckte er zusammen, als hätte ich ihn bei etwas Ungehörigem ertappt. Er steckte die Fotos hastig in die Kiste und murmelte etwas davon, dass er Sachen des Vormieters sortiere. Dann verschwand er ohne ein weiteres Wort in sein Zimmer. In dieser Nacht konnte meine Neugier nicht widerstehen. Als ich den Müll rausbrachte, sah ich in die Kiste, die er neben das Sofa gestellt hatte. Sie war voller alter Rechnungen und Zeitungsausschnitte, einige bis ins Jahr 2018 zurückreichend. Doch was mir auffiel, war ein Umschlag an jemanden namens Aaron Blake. Ich hatte diesen Namen noch nie gehört. Am nächsten Morgen fragte ich Kyle beiläufig, wer Aaron Blake sei. Er blieb völlig regungslos, wie eingefroren. Nach einigen Sekunden lächelte er und sagte, Aaron sei der Junge gewesen, der vor ihm dort gelebt habe und viele Sachen zurückgelassen habe. Er fügte sogar hinzu, »Du weißt ja, wie manche Leute einfach mitten im Vertrag verschwinden.« Das Wort »verschwinden« hing viel zu lange in der Luft. Ich lachte, um es zu überspielen, aber sein Tonfall ließ mich unruhig werden. Menschen verschwinden nicht einfach so, ohne dass es jemand bemerkt. Und die Art, wie er meine Frage auswich, wirkte nicht wie jemand, der nur eine vergessene Kiste hatte, sondern wie jemand, der sich dahinter versteckte. Noch am selben Tag beschloss ich, Aaron Blake im Internet zu suchen. Mehr aus Neugier als aus anderen Gründen. Ich erwartete nicht viel zu finden, doch beim dritten Treffer starrte mir etwas das Blut in den Adern ein. Eine Seite über vermisste Personen, veröffentlicht von einer Frau namens Dana Blake. Ihr Bruder Aaron war vor 2 Jahren aus einem Duplex in Seattle verschwunden. Die Adresse stimmte genau mit unserer überein, bis zur Wohnungsnummer. Es stand nicht viel über die Umstände, nur dass er nicht mehr reagierte und nie wieder gesehen wurde. Ich erinnere mich, wie ich lange auf den Bildschirm starrte, das Herz hämmerte. Ich wiederholte mir, dass es ein Zufall sein musste. Vielleicht sagte Kyle die Wahrheit und Aaron hatte einfach Dinge zurückgelassen. Aber wenn Kyle nach ihm einzog, warum kam dann noch immer Aarons Post? Und warum lügen, wie lange er schon dort sei? Ich versuchte mich zu überzeugen, dass ich übertrieb. Es ist nicht illegal, alte Post aufzubewahren oder sich bei Daten zu vertun. Aber je mehr ich darüber nachdachte, desto mehr fiel mir auf, wie wenig ich über Kyle wusste. Ich kannte seinen Nachnamen nicht. Ich hatte nie seinen Ausweis oder irgendeinen Beweis gesehen, dass er dort arbeitete, wo er sagte. In dieser Nacht konnte ich nicht schlafen. Ich ging unsere Gespräche im Kopf durch, suchte nach Hinweisen, wie er immer die Türen verschloss, dass er nie Besuch bekam und dieser merkwürdige Moment mit den Fotos. Alles schien zu kontrolliert, als wollte er etwas verbergen. Ich entschied, etwas zu tun, das ich heute wahrscheinlich nicht allein hätte tun sollen. Während Kyle bei der Arbeit war, öffnete ich seine Zimmertür mit einem Buttermesser. Das Zimmer war überraschend ordentlich, fast steril. Kein Durcheinander, keine schmutzige Kleidung, nichts Persönliches, außer einer Sache, einer Plastikbox unter dem Bett. Darin lagen Dutzende laminierte Dokumente. Einige waren alte Mietverträge, andere realistische Ausweise mit dem Namen Aaron Blake, einer sogar mit Kyles Foto, aber unter dem Namen Aaron. Mein Puls hämmerte in meinen Ohren. Das war kein Müllaufbewahrer, das war jemand, der vorgab, eine andere Person zu sein. Ich machte Fotos von allem, was ich konnte, die Hände zitterten, schloss das Zimmer und ließ alles, wie es war, und wartete. Als Kyle zurückkam, versuchte ich normal zu wirken, bemerkte aber etwas Ungewöhnliches in seinem Gesicht. Er sah mich aus dem Augenwinkel an, als wüsste er, dass etwas los war. Ich schlief kaum in jener Nacht. Jedes Knarren im Flur schien ein Schritt zu sein. Ich ließ das Licht an und das Telefon neben mir laden. Ein Teil von mir wollte ihn zur Rede stellen, aber der andere wusste, dass wenn er in der Lage war, eine Identität zu stehlen, ich nicht wusste, wozu er sonst noch fähig war. Am nächsten Morgen schickte ich eine Nachricht an die Nummer auf der Seite der vermissten Personen, dass ich Informationen über Aaron Blake haben könnte. 10 Minuten später bekam ich einen Anruf. Die Stimme der Frau am anderen Ende brach, als sie sagte, »Bitte sag mir, dass du nicht dort wohnst.« Ich erzählte alles. Wie Kyle sagte, er sei seit einem Jahr da, dass Aarons Post noch kam und vor allem die Ausweise, die ich gefunden hatte. Sie schwieg einige Sekunden und fragte dann, »Wie sieht er aus?« Ich beschrieb Kyle, mittlere Statur, hellbraunes Haar, Anfang 20. Ihre Stimme wurde zu einem Flüstern. »Es ist er. Es ist mein Bruder.« Ich war wie gelähmt. »Wie, es ist er?« Ich dachte, Aaron sei verschwunden. Es gab eine Pause, dann sagte sie, »Er ist es. Es sei denn, jemand hat auch sein Gesicht kopiert.« Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Entweder war Kyle Aaron und hatte sein Verschwinden vorgetäuscht, oder jemand hatte seine Identität, sein Leben, sein Aussehen übernommen. Ich bedankte mich und versprach, euch die Fotos zu schicken. Sie bat nicht um Beweise, sagte nur, »Raus da! Wirklich, dieser Ort hat ihn verändert. Er war nie wieder derselbe, nachdem er eingezogen ist.« Ich legte auf, packte eine Tasche und ging noch am selben Nachmittag, während Kyle weg war. Ich nahm nicht einmal den Fernseher mit. Die nächsten Nächte verbrachte ich bei einer Kollegin. Ich kehrte nie zurück. Als mein ehemaliger Vermieter anrief, um zu fragen, warum ich ohne Vorwarnung gegangen war, sagte ich, es habe einen Notfall gegeben. Dann fragte ich, ob Kyle offiziell im Vertrag stehe. Er antwortete, »Wer ist Kyle?« Die Wohnung war auf Aaron Blake registriert bis sie letztes Jahr leer stand. Mein Herz sank. Niemand hatte nach ihm unterschrieben. Der Vermieter dachte, sie sei leer und es gäbe keine Zahlungsnachweise seit Mitte 2023. Ich hatte monatelang dort gewohnt, die Hälfte der Miete über Venmo an Kyle geschickt und der Vermieter glaubte, der Ort sei verlassen. Ich versuchte es zu melden, aber es geschah nichts. Niemand verfolgte es. Als ich versuchte, Dana anzurufen, existierte die Nummer nicht mehr. Ich suchte sogar die Seite der vermissten Personen erneut, doch Aarons Eintrag war verschwunden, als hätte es ihn nie gegeben. Es ist fast ein Jahr vergangen. Ich weiß nicht, wer dieser Mann war oder ob er wirklich Aaron war, aber jemand lebt immer noch in dieser Wohnung. Letzten Monat fuhr ich vorbei. Die Lichter waren an, die Vorhänge geschlossen und jemand, der genau wie Kyle aussah, stand am Fenster und sah mich an. Ich zog auf die andere Seite des Bundesstaates und änderte meine Nummer. Ich habe seitdem mit niemandem darüber gesprochen, aber manchmal, nachts, denke ich an die Stille dieser Wohnung, an das verschlossene Zimmer, an wie er mich aus dem Flur beobachtete, während ich dachte, ich sei eingeschlafen. Ich frage mich, was passiert wäre, wenn ich geblieben wäre. Vielleicht hätte ich diesen Umschlag nie finden sollen. Vielleicht wusste er immer, dass ich es tun würde. Ich überprüfe immer noch meine Post auf seltsame Namen. Ich wache immer noch aus Träumen auf, in denen jemand anderes in meinem Bett liegt. Und ich frage mich immer noch, ob Kyle, wer auch immer er war, da draußen ist und vorgibt, jemand Neues zu sein.